Die EWF, Energie Waldeck-Frankenberg und die Rode-Gruppe präsentieren. Bei uns am Diemelsee. Menschen mit ihren Ideen, ihren Plänen, Alltagserlebnissen und Erinnerungen. In der Podcast-Lokalradio-Show mit Lars Kurs. Gleich einmal vorweg. Alles erdenklich Gute, Gesundheit, Erfolg, Glück, Kraft, starke Nerven und viele tolle, wunderbare Momente im neuen Jahr. Damit herzlich willkommen zu einer ganz besonderen Episode von Bei uns am Diemelsee, in der wir zwar auch in die Zukunft schauen, aber vor allem die wertvollen Momente, Menschen und Ereignisse, die unsere Gemeinde Diemelsee im Jahr 2024 geprägt haben, zu würdigen. In dieser Sonderausgabe laden wir alle herzlich ein, mit Diemelsees Bürgermeister Volker Becker und mit mir gemeinsam auf eine akustische Reise durch die Highlights und Herausforderungen des vergangenen Jahres zu gehen. Wir werden Geschichten von Mitbürgerinnen und Mitbürgern teilen, die sich in unserer Gemeinde engagiert haben und besondere Ereignisse noch einmal Revue passieren lassen. Also schnappt euch eine Tasse Tee oder Kaffee oder auch Glühwein, kann auch ein Kaltgetränk sein, und macht es euch gemütlich. Los geht's.
Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, es ist eine gute Tradition, auf das Vergangene zurückzublicken und mit Zuversicht nach vorn zu schauen. Das Jahr 2024 war für unsere Gemeinde Diemelsee ein Jahr der Jubiläen, der neuen Wege und gemeinschaftlicher Erfolge. Besonders stolz sind wir auf das 100-jährige Bestehen der Diemeltalsperre. Ein bedeutendes Bauwerk, das nicht nur unsere Region geprägt hat, sondern auch weit darüber hinaus bekannt ist.
Fast 200 Meter ist sie breit, 40 Meter hoch, die Staumauer am Diemelsee. Zuständig für dieses wahrlich eindrucksvolle 100-jährige Bauwerk ist die Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes, die WSV. Jörg Böder kümmert sich bei der Bundesbehörde als Außenbezirksleiter sowohl um die Edertal- wie auch um unsere Diemeltalsperre und klärte uns in unserer Podcast-Lokalradio-Show erst einmal auf, woraus diese Staumauer überhaupt besteht.
Die Diemeltalsperre besteht aus Bruchstein und Beton.
Das Innere der Staumauer ist begehbar. Auch ganz wichtig, um zu kontrollieren, ob alles in Ordnung ist. Ja, da kommt Jörg Böder locker auf seine 10.000 Schritte täglich. So ein bisschen vergleichbar ist sein Job vielleicht mit einem Leuchtturmwärter.
Das auf jeden Fall. Also in der Edertalsperre sind es knapp 200 Stufen, die wir hoch müssen, also außerhalb. Und in der Diemeltalsperre sind um die 80 Stufen an einem Stück. In Summe noch mehr. Hier eine Wendeltreppe, da nochmal hoch. Also wie gesagt, auch knapp 100 Stufen, die es sind, die man am Stück mal eben laufen kann. Das kommt schon hin mit dem Leuchtturm. Aber unser Aufgabengebiet ist halt ziemlich breit gefächert. Es ist ja nicht nur die Sperrmauer, es sind ja auch sämtliche Uferflächen und Ufersicherungen rundherum, die auch da zu unserem Aufgabengebiet gehören.
Übrigens, wer glaubt, durch die Staumauer am Diemelsee würde kein Wasser dringen, irrt gewaltig.
Ja, die Talsperre ist nicht ganz dicht, das stimmt. Die meisten Talsperren sind tatsächlich nicht ganz dicht. Das ist einfach bautechnisch fast nicht zu 100% möglich, die total dicht zu kriegen. Und dafür gibt es dann halt auch Sickerwasserfassung, wobei hier auch Bohrungen gemacht worden sind, um das Hangwasser rundherum abzufangen, um halt ein theoretisches Aufschwimmen der Talsperre im Grund- und Sickerwasser zu vermeiden. Da bewegen wir uns im Bereich von einigen Litern in der Minute.
Ach, so viel doch.
Ja, das ist aber im Vergleich zur Menge von 20 Millionen Kubikmeter, die in der Talsperre drin sind, natürlich eigentlich wenig.
Ist denn die Sorge berechtigt, dass diese Staumauer nach 100 Jahren porös geworden ist?
Nein, das tröpfelt ja nicht erst seit gestern dadurch. Das würden wir auch merken, wenn das die Menge, die von gestern auf heute mehr würde. Das würden wir merken und würden dann auch mal gucken, woran kann es denn liegen, und müssen wir eventuell auch auf kurz oder lang oder auch dringend Maßnahmen ergreifen. Aber dadurch, dass es eigentlich bekannt ist und immer schon oder lange schon so war, ist es erstmal nicht schlimm. Ich vergleiche das immer mit einer Achterbahn, in die ich einsteige. Da sind ja vorher auch schon etliche Leute gefahren und da gehe ich auch davon aus, dass die Schrauben da auch schon fest waren vorher. Also ein gewisses Vertrauen muss man einfach in die Beständigkeit haben. Das bedarf halt einer gewissen Kontrolle und Instandhaltung bei jedem Bauwerk, dass man sagen muss, wir müssen da sprichwörtlich am Ball bleiben, damit einfach die Sicherheit auch gewährleistet und garantiert werden kann.
Auch in den nächsten 100 Jahren.
Mit Freude blicken wir auch auf weitere abgeschlossene Dorferneuerungsprojekte wie die Sanierung und Ertüchtigung der Kindergärten in Heringhausen und Fassbeck ist dabei ein starkes Zeichen für die Zukunftsfähigkeit unserer Gemeinde. Ebenso haben die Sanierungsarbeiten in der Grube Christiane ein historisches Erbe erhalten und erlebbar gemacht. Solche Projekte zeigen, wie wichtig es ist, Tradition und Moderne zu verbinden. Es zeigt aber auch, wie wichtig es ist, das Ehrenamt mit den Investitionen der Gemeinde Diemelsee zu verbinden. Denn ohne die Ehrenamtlichen, die in den Kindergärten, aber auch in der Grube aktiv waren und sich an der Umsetzung der Maßnahmen beteiligt haben, wäre es so sicherlich nicht geworden. Deshalb an dieser Stelle auch ein herzliches Dankeschön. Ein Highlight war die Einweihung des neuen Biber-Forscherpfades Bibo am Diemelzufluss bei Giebringhausen. Dieses Projekt vereint Umweltbildung und Naturerlebnis auf einzigartige Weise und wird sicherlich ein Anziehungspunkt für Jung und Alt sein. Ein weiteres Zeichen gelebter Gemeinschaft hier in Diemelsee waren die vielen kulturellen und sportlichen Veranstaltungen. Das Schützenfest der Schützengesellschaft Flechtdorf bewies erneut, wie das Brauchtum in Diemelsee verankert ist.
Wir haben 8 Jahre darauf hingewartet, wir wollten richtig feiern. Ja, sie waren alle heiß im Dorf.
Dirk Göbel, Vorsitzender der Schützengesellschaft Flechtdorf, brachte es auf den Punkt. Da die Zeit der Regentschaft eines Königs der Schützengesellschaft 5 Jahre beträgt, Corona-bedingt das Flechtdorfer Schützenfest aber immer wieder verschoben werden musste, blieb Dirk Göbel als König 8 Jahre im Amt. Oh, sowas gab's noch nie.
Schöne Erinnerung, stolz.
Gibt's zu Hause ein Bild von euch beiden denn? Als Königspaar hängt das irgendwo?
Ja, ein wunderschönes Foto bekommen auf Holz von unserem damaligen oder letzten Burschenkönig von Bernd Henry. Ein sehr schönes Erinnerungsfoto.
Die neue Ära begann am 2. Juni 2024. Mit einem sagenhaften Schuss hat es Roger Dahrenberg allen gezeigt.
Ich habe mich erstmal ein bisschen zurückgehalten mit dem Schießen, aber bin dann Gott sei Dank ins Stechen gekommen. Und ja, da habe ich mich dann durchgesetzt.
Mit?
Mit einer 10.
Der Hammer. Danach war kurz Ruhe, bevor der Jubel losbrach. Der neue Schützenkönig in Flechtdorf stand fest. Roger Dahrenberg, an seiner Seite seine Königin Gilda.
Das Schönste war, dass viele Leute, die sonst mal nicht so da sind, sehr viele junge Leute, wir hatten eine tolle Musik, die Stimmung an sich war sehr, sehr positiv. Gut, das Wetter war nicht so schön, das gehört jetzt nicht zu den schönen Sachen, aber es hat nie geregnet während unserer Umzüge. Also wir sind immer trocken in die Halle gekommen, das war auch sehr schön. Und das mit allem, mit Musiken, mit der Bedienung, das alles hundertprozentig geklappt hat. Da waren wir sehr zufrieden.
Die Veröffentlichung des neuen Ortssippenbuchs von Heringhausen war ein großer Moment für Geschichtsinteressierte, alle, die sich mit ihren Wurzeln verbunden fühlen.
Das entstand vor allem dank der Initiative eines Adorfers, der bereits 2017 und 2020 am Adorfer Ortssippenbuch arbeitete. Mike Fiesler.
Also es war ein Zufall, dass mein Zeitpunkt der Kontaktaufnahme mit dem Ortsvorsteher in die Vorbereitung des 1000-jährigen Jubiläums fielen. Es ist so, dass ich die Kirchenbücher schon mal durchgeblättert habe nach meinen Vorfahren vor über 10 Jahren.
Wo fängt man denn da an, wenn man da suchen will?
Bei dem jüngsten Daten, die ich habe, also beim Geburtsdatum meines Ururgroßvaters.
Und du wusstest, als Adorfer, der kommt aus Heringhausen?
Aufgrund einer alten Geburtsurkunde bei uns im Haus, ja.
Warum auch immer?
Warum er nach Adorf gekommen ist? Weil er nicht der Erstgeborene war. Kein Besitz in Heringhausen, also lasse ich mich hier nieder. Jedenfalls kam dann die Corona-Zeit, in der ich dann die Überarbeitung des Adorf-Ortsbuches herausgebracht habe und aufgrund mangelnder Freizeitaktivitäten, Möglichkeiten, habe ich dann angefangen, mich mit meinen Heringhäuser Vorfahren immer mehr zu beschäftigen nochmal und habe dann angefangen, irgendwann, komm, dann kannst du auch Kirchenbuch für Kirchenbuch abschreiben. Für mich. Das war eigentlich der Plan, wirklich rein für mich diese Daten zu erfassen, denn in Heringhausen ist in 2016 schon mal ein Aufruf oder hat da schon mal stattgefunden für die Erstellung eines Ortsbuches. Das hat dann leider nicht funktioniert.
Von daher, wie gesagt, war das eigentlich für mich. Und ja, Heringhausen war auf den Beinen dann. Und dann habe ich gesagt zum Ortsvorsteher, Stefan, wie sieht's aus? Ich habe das, aber jetzt brauche ich euch.
Stefan Pohlmann als Heringhäuser Urgestein unterstützte gerne, genau wie der in Heringhausen lebende Jan Wilke.
Wenn man in Heringhausen innerhalb der Familie am Tisch sitzt, dann verwendet man für gewöhnlich keine Nachnamen, man verwendet Hausnamen. Davon gibt es natürlich einige. Und wenn man einen Hausnamen hat, aber keinen Nachnamen oder keinen Vornamen, fragt man sich ständig durch. Wer ist denn das? Von wem redet ihr? Und so ist eigentlich mein Interesse dafür geweckt worden. Also sprich, durch die Hausnamen bin ich zur Historie von Heringhausen gekommen, weil man erfragt das eine und dann ergibt sich unheimlich viel. Und so habe ich mich dann schon immer sehr geschichtsbegeistert. Das bin ich von Jugend auf. Aber hier habe ich dann angefangen, einfach ja, über Heringhausen ein bisschen zu forschen und habe so viel meiner Zeit, in der ich verbracht habe, herausgefunden.
Der Aufbau eines Ortssippenbuches ist im ursprünglichen Sinne rein der sippenkundliche Teil. Und der ist natürlich grundsätzlich sehr trocken, weil er aus Namen, Daten, Fakten besteht. Also alphabetisch und dann chronologisch geordnet. Erstmal für jeden, der keine Heringhäuser oder keine Vorfahren im entsprechenden Dorf hat, ist das so spannend wie das Telefonbuch. Ja, gute Besetzung, aber doofe Handlung. Die ersten Ortssippenbücher sind hier in Waldeck erschienen Anfang der 30er Jahre, die wirklich rein aus diesem Sippenteil bestanden haben. Mittlerweile oder in den folgenden Jahrzehnten kam dann auch immer ein geschichtlicher Teil. Mal mehr, mal weniger ausgearbeitet. Und aufgrund der Vorarbeit haben wir das hier dann auch mit eingeführt, damit es auch so ein bisschen was zum Gucken gab und nicht nur zum stumpf Lesen. Da es leider für Heringhausen bisher wenig Geschichtsinteressierte gab, halten sich die wirklichen geschichtlichen Recherchen im kleinen Teil nur. Und so haben wir die Aufsätze, die es bisher gibt, zusammengefasst. Also es gibt einen geschichtlichen Teil vorweg, der im Grunde eine Aneinanderreihung verschiedener Aufsätze ist.
Und absolut spannend.
Mit das Interessanteste für mich zum Beispiel auch als Außenstehender war, hier haben wir Teile aus der Schulchronik übernommen, wo es um den Bau des Sees ging, in verschiedenen Jahrzehnten betrachtet. Der See bestimmt bis heute das Dorfleben und das war schon ein sehr interessanter Abschnitt, wie Lehrer innerhalb von 30 Jahren ihren Blick auch auf die Entstehung des Sees geändert oder gewandelt haben.
Also die Planungen zum See waren weit im Voraus. Ich hoffe, ich sage jetzt die richtige Jahreszahl. Das wird zwischen 1908 und 1909 gewesen sein, wo die ersten Planungen für den Limesee angefangen wurden. Hat natürlich jahrelang gedauert, bis dass man wirklich feste Planungen hatte, weil so ein See kann nicht einfach von der preußischen Regierung damals bestimmt werden, sondern dazu gehörten unheimlich viele Faktoren. Und Heringhäuser oder auch Stormbrucher waren ein wichtiger Teil davon. Also die haben quasi die Planung am Anfang mitbegleitet, weil es um deren Grundstück und um deren Besitz ging. Und so möchte man im Nachhinein sagen, ist der Diemelsee für Heringhausen geschichtlich gesehen damals Fluch und Segen zugleich gewesen.
Aber wie haben die den See geplant?
Na nun ja, damals die Wasserschifffahrtsstraßen brauchten Unterstützung, mussten Zusatzwasser bekommen, wenn man so will, wofür dann eben die Talsperren errichtet wurden, wie der Edersee, der Diemelsee. Und so war das Tal der Diemel perfekt und so plante man einen Stausee.
Und wie lange haben die an dem Teich gebuddelt?
Och, das ging jahrelang. Der Erste Weltkrieg hat ja einfach ein bisschen das Ganze unterbrochen und 12, 14 Jahre haben die gebuddelt.
Was war denn da vorher? Einfach nur Feld?
Genau. Die besten Ländereien des Dorfes, klar, durch die Diemel und durch die Itter, waren das natürlich die ertragreichsten Ländereien. Und somit haben sich da natürlich viele Landwirte damals auch schwer getan, ihre Ländereien abzugeben. Auch wenn sie gut entlohnt worden sind, bis die Inflation kam. Und das ist für Heringhausen damals oder für viele Heringhäuser Bürger, die zwar viel Geld bekommen haben, nicht investiert haben, sondern es festgelegt haben oder an die Seite gelegt haben, ein paar Jahre später wurde das Geld entwertet. Und so sind die teuren Ländereien für wenig bis nichts im See untergegangen.
Bianca Hofmeister aus Adorf wurde Landheldin 2024 und durch den hessischen Heimatminister Ingmar Jung ausgezeichnet. Eine verdiente Ehrung für ihr außerordentliches Engagement. Die Kreislandjugend hat das hessische Volkstanzturnier in Adorf veranstaltet und dabei gezeigt, wie lebendig unsere Traditionen sind. Der gemischte Chor Fassbeck feierte sein beeindruckendes 150-jähriges Bestehen, eine seltene Erfolgsgeschichte, die wir würdig gefeiert haben.
Das war in Fassbeck eine ganze Festwoche, die nicht nur für die Chorleiterin des gemischten Chores Astrid Behle unvergessen bleibt.
Der Sonntag, das war sehr feierlich. Da haben wir Kranzniederlegung gemacht und haben so ein bisschen zurückgeblickt auf die 150 Jahre. Und dann hatten wir den Freitag, das war zukunftsweisend, da hatten wir ein offenes Singen gemacht. Das war sehr schön. Den Mittwoch in der Woche hatten wir einen Bildervortrag. Das hat auch sein eigenes Klientel gehabt. Da waren viele Ältere aus dem Dorf, die da Interesse hatten, die die Menschen kannten von vor 50 und vor 75 Jahren. Die wussten, wo es darum ging. Und am Sonntag haben wir unser Bezirkssängerfest gefeiert mit allen Chören aus dem Sängerbezirk Rhine-Diemeltal. Und das war ein Fest von morgens früh um 9 bis abends um 10, kann man glaube ich sagen.
Deren Chefin Sie ja sozusagen sind.
Ja, genau.
Wie viele Leute waren das?
300.
Uiuiui, 300, die mitgesungen haben.
Also die Halle war wirklich gut gefüllt, die Fassbecker Walmerhalle von Anfang bis Ende.
War das dann nicht das Konzert auch, wo es noch ein Highlight gab?
Ja, da gab es noch ein besonderes Highlight. Und zwar hatten wir eine kleine Überraschung vorbereitet für unsere Vorsitzende bzw. Mitvorsitzende. Und zwar hatten wir im Stillen und Verborgenen organisiert, dass sie den Ehrenbrief des Landes Hessen überreicht bekommt.
Was sagt denn dieser Ehrenbrief aus?
Astrid ist für ihre ehrenamtliche Tätigkeit honoriert worden. Sie ist nicht nur in den Chören aktiv oder als Chorleiterin, sondern sie engagiert sich auch viel für die Kinderarbeit, macht viel mit Kindern, hat Kindergottesdienst geleitet, arbeitet jetzt noch mit Kindern zusammen und das alles im Hintergrund der Kirche. Also es ist schon sehr viel gewesen und das ist aber nur so eine kleine Bandbreite, was sie alles gemacht hat. Und wenn man diese Jahre, die sie ehrenamtlich arbeitet, so zusammengezählt hat, waren das fast 150 Jahre bisher und das ist schon eine ordentliche Leistung.
Da hat Sabine Grebe, auch Mitglied des gemischten Chores, absolut recht. Und Astrid Biele war völlig von den Socken.
Das war's. Das war überwältigend, kann ich nur sagen, ja.
Diese Urkunde, wie sieht die denn aus?
Im DIN A4-Format, schönes festes Papier und der Ministerpräsident hat unterschrieben.
Und das Wappen, das hessische Wappen drauf, das Landeswappen?
Das ist auch drauf.
Und diese Nadel?
Die ist klein und unscheinbar, aber sehr schön. Und wenn man weiß, wie sie aussieht, dann erkennt man auch Leute, die tragen. Ist so wie so ein kleines, so ein kleines Kreuzchen. Aber es ist schön.
Kann man gut tragen
im Prinzip. Ja, kann man gut tragen. Es ist nicht so protzig. Das ist es nicht.
Also so, dass Sie es auch tragen
können. Ja, genau. Genau so.
Für die Fassbecker Sängerinnen und Sänger war es ein randvolles Jahr 2024, erinnert sich Sabine Grebe.
Wir sind ja zum einen noch im Kindergarten aktiv, wo wir mit den Singpaten hingehen. Da hatten wir bisher 5 Termine. Hinzu kommen die ganzen Ständchen, die gesungen werden müssen. Also Jubilare hatten wir dieses Jahr auch reichlich. Wir hatten eine Hochzeit, wir hatten eine eiserne Hochzeit, 4 Geburtstagsständchen. Verschiedene Sachen, wo wir noch ausgeholfen haben. Zum Beispiel, wir hatten dieses Jahr einen Fassbecker Flohmarkt das erste Mal. Da hat der gemischte Chor auch geholfen bei der Bewirtung, also beim Kuchenausschank. Wir hatten Auftritte in der Kirche. Ich war letztes Jahr schon überrascht, was wir an Terminen oder das, was wir gemacht haben. Das war schon sehr viel, aber dieses Jahr ist es noch mehr. Also das ist schon sehr spannend.
Auch im sozialen und gemeinnützigen Bereich gab es Fortschritte. Die Rosemarie-Göbel-Stiftung wurde offiziell anerkannt und wird künftig Projekte in unserer Gemeinde Diemelsee fördern. Und damit konnte ein weiterer Meilenstein für bürgerschaftliches Engagement gesetzt werden.
Initiator dieser Stiftung ist der in Stormbruch lebende Wilhelm Göbel, der sich über Jahrzehnte auch kommunalpolitisch engagierte und der mit einem Teil seines Vermögens diese von Volker Becker erwähnten Projekte unterstützen möchte. Benannt wurde diese Stiftung nach der verstorbenen Frau von Wilhelm Göbel. Und da dieser das Geld nun nicht einfach so verteilen wollte, wurde diese Stiftung ins Leben gerufen, deren Stiftungsrat genau darüber nun beschließt, wohin die Gelder fließen.
Ja gut, das ist eine gute Fügung gewesen. Der Volker Becker hat eigentlich diese Hauptaufgabe übernommen. Da bin ich dankbar für, weil er ja nicht nur sich selbst eingebracht hat, sondern auch gleich noch die Leute herbeigezaubert hat, die dann, und das ist eine Voraussetzung der Stiftung, ehrenamtlich tätig sind, die keine Vergütung kriegen, nur ihre Auslagen erstattet kriegen. Und dann die Forderung, die die Satzung auch vorsieht, nämlich auch die Qualifikation für diesen Stiftungsbeirat mitzubringen. Das ist also einmal gewesen, es sollte der Bürgermeister oder sein Stellvertreter sein. Es sollte jemand sein, der ein bisschen was vom Sozialen versteht, sagen wir mal auch aus dem Gesundheitswesen kommt. Und dann auch noch einen, der was vom Geld versteht.
Menschen vom Fach eben, die auch gefunden wurden und nun im Stiftungsrat sitzen, wie Diemelsies Apothekerin Annika Melcher.
Ich bin auf jeden Fall gespannt über die Anregungen der Bürger. Vielleicht kommen da ja gute Ideen, die das jetzt hören. Vielleicht haben die schon Ideen im Kopf, wo Projekte gefördert werden können. Da bin ich auf jeden Fall gespannt. Und ja, ich hoffe natürlich, dass wir dann auch konkrete Projekte vorstellen können, die wir gefördert haben.
Ja, also ich denke insbesondere, da schließe ich bei Frau Melcher nochmal an, dass die Vielfalt derer, die jetzt mitdenken, die von so einer Stiftung erfahren und sagen, da kann was kommen, dass daraus Ideen entstehen. Für mich ist ein wesentlicher Teil, was ich eben auch schon mal sagte, wie kann man es schaffen, dass eben die Strukturen, die wir heute oft nicht mehr darstellen können, dargestellt werden, indem wir Projekte haben, wo zum Beispiel junge Menschen alten Menschen in irgendeiner Form Hilfeleistung bringen. Und das wäre zum Beispiel so ein Projekt, was ich mir sehr gut vorstellen könnte, dass man in der Richtung was startet, mit eben Initiatoren aus dem Ort heraus oder aus den Orten heraus.
Sagt Stefan Kiefer, der Mann ist Geschäftsführer von Diaco, der Gesellschaft, die unter anderem das Altenpflegeheim in Adorf, das Schwester Lisa Bergmann Haus betreibt. Auch er ist Mitglied des Stiftungsrates. Wichtig ist der Stiftung, dass Projektideen, die aus der Diemelseer Bevölkerung heraus vorgeschlagen werden sollen, nachhaltig sind. Wilhelm Göbel.
Wir können also sicherlich hier keine gezielten Objekte alleine stemmen, sondern wir können uns immer nur an diesen Projekten orientieren, die also sich ergeben im Laufe dieser Zeit. Und da muss man natürlich die Kinder, die Jugendlichen, auf der anderen Seite die Senioren, im Blick behalten.
Die Green Trails Diemelsee bieten seit ihrer Eröffnung abwechslungsreichen Fahrspaß zwischen Diemelseeufer und Dommelturm und bereichern unsere Freizeitangebote für Familien und Sportbegeisterte.
Die Green Trails heben sich ja dadurch vom bisherigen Radfahren ab, dass wir wirklich explizite Strecken durch den Wald haben. Das heißt, wir haben Einbahnstraßenregelungen. Wir haben reine Radstrecken, das heißt, wir kommen nicht in Konflikte mit Wanderern zum Beispiel oder mit Reitern. Man kann sich wirklich rein auf das Radfahren konzentrieren, hat eben kommunal übergreifend im ganzen Landkreis am Ende Strecken. Das heißt, man lernt den Landkreis kennen und jede Kommune ist einzigartig in ihrer Struktur. Das heißt, man sieht wirklich die ganze Vielfalt des Landkreises auf expliziten Radwegen, die nicht Forstwege sind oder asphaltiert sind.
Marius Lahme kennt sich bestens mit den Green Trails aus. Naja, ist ja auch kein Wunder, der Stormrucker kümmert sich ja in diesem Zweckverband Green Trails, der übrigens beim Landkreis Waldeck-Frankenberg angesiedelt ist, mit anderen gemeinsam um genau dieses Projekt. Für ihn schon so etwas wie eine Herzensangelegenheit.
Ja, am Diemelsee ist es tatsächlich so, dass wir da durch die Kulisse einfach eine wirklich schöne Runde kriegen. Wenn man jetzt am Diemelsee startet, an der Touristinformation, fährt man über die Brücke auf die Stormrucker-Seite, von da am Uferrandweg weiter, dann Eschenseite Richtung Bonnkirchen-Stormbruch hoch, von da dann durch den Koppen weiter auf den Dommelturm, bis zum Dommelturm hoch. Eins der Ziele ist es natürlich, die Radfahrer in die heimischen Betriebe reinzubekommen. Das heißt, wir möchten ja Wertschöpfung für den Landkreis schaffen. Und das funktioniert eben auch dadurch, dass die Gastronomie davon profitiert, dass andere Freizeitangebote davon profitieren. Zum Beispiel, ich gehe erst Radfahren und abends noch in Heringhausen in die Sauna.
Bei einem solchen Jahresrückblick unseres Podcasts bei uns am Diemelsee darf natürlich die Freiwillige Feuerwehr nicht fehlen. Wie fällt denn hier die Einsatzstatistik 2024 aus? Frage an den Sprecher der Feuerwehr Diemelsee, Jens Figge.
Nee, also von der Einsatzstatistik liegen wir im gleichen Bereich wie letztes Jahr. Wir haben aber auch, wie in den vergangenen Jahren, wieder die Aufteilung. Circa 25% sind Feuer, also Brandeinsätze, und 75% sind Hilfeleistungen. Bei den Hilfeleistungen sind natürlich so Sachen wie Unwetter oder Hochwasser da dominierend, beziehungsweise es war eine Lage in Diemelsee-Adorf, wo wir Hochwasser hatten in der Ortslage und einige Bäume umgekippt waren, was da eigentlich den größeren Anteil aktuell ausmachte. Aber im Großen und Ganzen sind wir von größeren Einsätzen in Richtung Unwetter dieses Jahr wie auch in den vergangenen Jahren verschont geblieben, glücklicherweise.
Es gab ein großes Brandereignis in Schweinsbühl oben. Was war da?
Und Schweinsbühl war mit dem Stichwort F2. Das ist dann ein größeres Gebäude, was brennt. Hier war es eine Garage mit drei Stellplätzen, die im Vollbrand war, als wir ankamen. Die wurde dann abgelöscht von der Feuerwehr Diemelsee mit Unterstützung Feuerwehr Rena und Feuerwehr Korbach war mit Drehleiter noch angefordert, wurde aber nicht mehr eingesetzt.
Wie viele Leute waren da im Einsatz?
Im Einsatz waren da etwa 80 Feuerwehrleute.
Das ist ja eine Menge und gleichzeitig beeindruckend, wie viel Ehrenamtler jeder zusammenkriegt, ne?
Ja, das ist schon richtig. Aufgrund der Tageszeit in den Abendstunden sind natürlich auch viele vor Ort und verfügbar. Darum konnten wir da mit einer schlagkräftigen Mannschaft in den Einsatz gehen.
Bei über 300 Mitgliedern in den Wehren der Freiwilligen Feuerwehr Diemelsee kann man ja sagen, also Engpässe habt ihr offenkundig nicht.
Ja, also wenn man in die Statistik mal reinschaut, wir haben einige Feuerwehrkameradinnen und Kameraden, die auch die 65 Jahre, wo dann Ende der Dienstzeit ist, das heißt, sie haben von 60 Jahren auf 65 verlängert. Ja, in Richtung demografischem Wandel, es werden in der nächsten Zeit, in den nächsten Jahren immer mehr Kameradinnen und Kameraden, die dann auch in Feuerwehrrente gehen, neben der Jugendfeuerwehr und der ganzen Arbeit Kinderfeuerwehr, Jugendfeuerwehr, die auch sehr gut läuft und wir erst einen größeren Schwung Kinder, also über 10 Kinder von der Kinderfeuerwehr in der Jugendfeuerwehr übernehmen konnten, die dann hoffentlich Feuerwehrleute werden, ist natürlich auch wichtig, Quereinsteiger zu gewinnen. Das heißt, Leute, die Mitte 20, Ende 20, Anfang 30 sind, vielleicht wieder zurückgekommen sind, auch hier nach Diemelsee. Und dazu planen wir im Jahr 2025 im Frühjahr nochmal eine Mitgliedergewinnung, speziell für Quereinsteiger, um ihnen den Feuerwehralltag bekannt zu machen, beziehungsweise schmackhaft zu machen, dass sie eventuell in der Feuerwehr anfangen.
An dieser Stelle möchte ich aber auch allen Ehrenamtlichen in unserer Gemeinde von Herzen danken. Ohne ihren Einsatz, sei es in Vereinen, Organisationen oder Nachbarschaftshilfe, wäre Diemelsee nicht das, was es ist. Eine starke und lebendige Gemeinschaft. Während wir in 2024 viele Erfolge feiern konnten, möchte ich aber auch daran erinnern, dass es in unserer Gemeinde mit ihren 13 Ortsteilen Menschen gibt, die aufgrund ihres Alters, einer Krankheit oder anderer Umstände nicht am gesellschaftlichen Leben teilnehmen können. Ihnen gebührt unsere besondere Aufmerksamkeit und Unterstützung, sei es durch Nachbarschaftshilfe oder auch andere Initiativen. Ebenso denken wir an jene, die nicht mehr unter uns sind und halten ihr Andenken in Ehren.
Vier jener, die 2024 hier in der Gemeinde Diemelsee verstorben sind, waren auch einmal Gast in unserem Podcast. So wie Karl Wilke aus Benkhausen. In unserer Folge 4 erzählte uns der Schreinermeister und Jagdaufseher die berührende Geschichte vom Rehheidi, die so begann.
Es ist der Abend des 4. Mai 1992. Die Wilkes aus Benkhausen haben sich auf einen ruhigen Tagesausklang eingestellt.
Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Guten Abend, meine Damen und Herren.
Werner Feigl präsentiert die Tagesschau.
Wieder verhandeln. Nach einer Woche Arbeitskampf in Westdeutschland,
als plötzlich das Telefon klingelt.
In Stuttgart erneut aufzunehmen.
Am anderen Ende, so erinnert sich Karl Wilke,
die Polizei von Korbach. Und die hat gesagt, da ist ein Unfall, ein Wildunfall nach Richtung Adorf. Ich sollte da runterfahren.
An diesem besagten Abend steigt Karl Wilke in sein Auto und macht sich auf den Weg. Wenig später erreicht Karl Wilke die Unglücksstelle. Er parkt seinen Wagen, steigt aus.
Das Unfallauto stand noch da, ne? Die warteten auch auf mich. Da bin ich dann die Böschung runtergegangen. Ich sage, wo ist denn das Reh? Ja, da unten in der Wiese. Da bin ich da runter und trete wo drauf. Auf einmal ging es, Und dann habe ich auf den Tragesack getreten, der bei dem Unfall aus der Rehdecke raus ist, aus dem Bauch. Und lag daneben.
Beherzt packt Karl Wilke das junge Reh, rettet dem Tier so das Leben und nimmt es mit nach Hause.
Und das war auch eine Frühgeburt. Wir haben es erst mal im Büro trocken gerieben.
Was dann folgt, sind Tage des Bangens. Dem Kitz fällt es schwer zu stehen. Das klappt erst nach 3 Tagen. Trinken will es auch nicht zurecht. Wie bei einem Säugling werden die Nächte mit dem Rehkitz, insbesondere für Hildegard Wilke, Stunden der Nachtwache.
Dann ist er 8 Wochen lang jede Nacht zwischen 1 und 2 aufgestanden und hat das Kitz Barmer bin ich nachts aufgeregt.
Ja, erste Zeit Barmer und nachher dann, ja, dann zwischen 1 und 2 hat es dann versorgt. Ne?
Das junge Tier gewöhnt sich an das Zuhause, ist auf Hildegard Wilke fixiert.
Jetzt nahm das von keinem anderen die Flasche wie von ihr.
Inzwischen trägt das Kitz auch einen Namen.
Ja, Heidi.
Heidi hieß es.
Heidi entwickelt sich bei den Wilkes prächtig, wird selbst zum Familienmitglied. Die Beziehung zwischen Hildegard Wilke und dem Tier ist schon eine sehr innige.
Ich war seine Mutter. Da lutscht das immer an meinen Ohrläppchen.
Das war ein Arm, ne?
Ja. Wenn ich da hinten bei der Schwägerin war, die wohnten da und das Reh war hier, dann war es als am Fegen. Kannte mich schon vorbei. Wo das gestorben ist, da habe ich doch geweint.
4 Jahre lang lebt Heidi bei den Wilkes.
Ich denke noch viel an das Reh.
Das am 4. Mai 1992 an einem Montagabend bei den Wilkes in Benkhausen ein neues Zuhause fand. Karl Wilke starb am 13. März 2024, nur wenige Wochen vor seinem 100. Geburtstag. Von einer weiteren Persönlichkeit aus Benkhausen mussten wir uns 2024 verabschieden. Karl Preising starb am 8. April. In Folge 3 unseres Podcasts stellte er uns das einstige Klassenzimmer der Volksschule in Benkhausen vor. Die Ideen des Dorfschullehrers, der zu Zeiten, als Karl Preising selbst ihr Schüler war, unterrichtete, waren fast revolutionär.
Das Rechnen und das Schreiben, das können euch eure Omas beibringen. Die können das auch. Ich will euch zeigen, wie das Leben ist.
Na, das war mal eine Ansage. Raumprägend in dem Klassenzimmer ein Ofen.
Da wurde im Winter das Holz reingetragen von den Schülern, was vorher aus dem Gemeindewald herbeigeschafft wurde. Und wenn das Holz hochgebracht wurde, dann war es ein kleines Fest für die Kinder. Da mussten sie helfen und dann gab es vielleicht auch mal eine Süßigkeit. Das Holz musste aber jeden Tag geholt werden und um den Ofen rum stand ein Schutzblech, das wir dann beim Theaterspielen oft benutzt haben, wenn Donner gemacht werden sollte.
Auch eindrucksvoll dieser Fund.
Original ist der Globus noch da oben. Und das ist ein besonderer Globus, weil er Relief gestaltet ist. Man kann über die Anden streichen. Und über die Alpen.
Wenn Karl Preising erzählte, wurde Geschichte lebendig. Karl Preising starb im Alter von 80 Jahren. Nur 64 Jahre wurde Heinrich Zölzer alt. Der langjährige Ortsvorsteher und Wehrführer aus Schweinsbühl, der auch Mitglied der Gemeindevertretung und später des Gemeindevorstandes war, starb am 22. April 2024. Heinrich Zölzer war ein Mann, der sich sehr für den Wald einsetzte, vor allem für den Bürgerwald, den er uns in Folge 17 des Podcasts vorstellte.
Bürgerwald heißt, dass jeder Bürger sich einbringen kann mit Gedanken, mit Manpower, mit Spenden und auch aktiv am Umweltschutz teilnehmen kann.
Heinrich Zölzer hatte Ideen und konnte überzeugen.
Ich danke nochmal allen Fraktionen, dass die das mitgetragen haben. Die Gemeinde hat über 150 Hektar Wald und würde hierfür eine Parzelle zur Verfügung stellen.
Diesen Bürgerwald zu initiieren, war ihm wichtig.
Weil ich sehe es gerade im Klimawandel, wichtiger denn je, die Flächen, die durch Trockenheit und Borkenkäfer entstanden sind, wieder mit gesundem Mischwald zu bewalten.
Und Heinrich Zölzer hatte eine klare Vorstellung davon, wie der Wald der Zukunft hier bei uns am Diemelsee aussehen sollte.
Der Wald der Zukunft wird ein Mischwald sein, wird aber auch dementsprechend von dem Boden abhängig sein. Und man muss von vornherein sich erstmal darüber klar werden, welche Aufgabe oder Hauptaufgabe soll der Wald erfüllen. Soll er zur Holzproduktion dienen? Soll er zur Erholung schwerpunktmäßig dienen? Oder soll es jetzt ein Wald sein, der anschaulich ist? Sind sogar Gedanken da, dass da drinne Beeren und Sträucher und dementsprechend gesammelt werden kann?
Heinrich Zölzer, die Erinnerungen an einen zupackenden Mann, der sich für die Gemeinschaft einbrachte, werden unvergessen bleiben. Das gilt auch für Hans Hiemer, der am 27. November 2024 starb. Ob VfL Adorf, ob Knappenverein, MGV Liedertafel Adorf, ob Freiwillige Feuerwehr oder die Kommunalpolitik, die er 35 Jahre bis zu seinem Tod mitprägte, Hans Hiemer war ehrenamtlich enorm aktiv, hatte stets ein offenes Ohr, begeisterte auf dem Ostermarkt Jahr für Jahr unzählige Kinder als verkleideter Osterhase.
Es versteht sich fast von selbst, dass Hans auch hier im Podcast bei uns am Diemelsee vertreten war, so in der Premierenausgabe im Sommer 2019. Er, damals einer der engagierten Feuerwehrsenioren, stellte der staunenden Podcast-Öffentlichkeit den ausgemusterten Schlauchwagen der Adorfer Wehr vor, den die Feuerwehrsenioren nun betreuen.
Wir haben da teilweise daraus ein Löschfahrzeug gemacht.
Ja, so sieht's aus. Beim Aufklappen der beiden Hecktüren fällt der Blick rechts auf viele Schläuche. Dort wurde also bewusst das Material, mit dem der Schlauchwagen bestückt war, draufgelassen, um es als Museumstück der Nachwelt zu erhalten. Die linke Seite hingegen erstrahlt im neuen Glanz. Tief hineingeschoben ins Fahrzeug eine ausziehbare Zapfanlage. Ja, ein Löschfahrzeug eben. Es ist für alles gesorgt.
Einmal die Versorgung mit Flüssigkeit, aber auch die Versorgung mit Essen. Wir haben da drauf auch Sitzmöglichkeiten.
Für große Augen sorgte der Schlauchwagen auch in Korbach. Hans Hiemer arbeitete dort in der Kreisverwaltung. An seinem letzten Arbeitstag schmiedeten seine Kameraden der Feuerwehrsenioren einen Plan.
Wir kommen mittags um 12 Uhr und holen dich im Innenhof des Kreishauses ab. Mit entsprechenden natürlich Geräuschen von einem Feuerwehrfahrzeug. So bin ich dann auch dann nach Hause gebracht worden. Das war eine ganz feine, super Sache, wo ich mich natürlich dann auch sehr gefreut habe drüber.
Die Erinnerungen werden bleiben, für immer. Damit sind wir nun fast am Ende dieser Sonderausgabe unseres Podcasts angelangt. Vielen Dank allen, die 2024 hieran mitgewirkt haben. Vielen Dank allen, die regelmäßig einschalten, diesen Podcast mit einem Buttondruck kostenlos abonnierten oder auch weiterempfehlen. Vielen Dank insbesondere der EWF und der Rode-Gruppe, ohne deren Unterstützung dieser Podcast nicht existieren würde. Beide Unternehmen halten uns auch weiterhin die Treue. Dafür sind wir sehr dankbar. Und so können wir uns auch in diesem Jahr Woche für Woche wiederhören. Ich sage schon mal Tschüss an dieser Stelle. Mein Name ist Lars Kors und die letzten Worte dieser Ausgabe, die gehören dem Bürgermeister der Gemeinde Diemelsee, Volker Becker, mit seinen Wünschen zum neuen Jahr.
Gesundheit, Zuversicht und weiterhin eine starke Gemeinschaft. Es stehen neue Herausforderungen und Chancen vor uns. Gemeinsam werden wir weiterhin an der Entwicklung unserer Gemeinde Diemelsee arbeiten, Projekte voranbringen und unsere Gemeinschaft stärken. Unsere Gemeinde lebt von Menschen wie Ihnen, die anpacken, mitgestalten und füreinander da sind. Lassen Sie uns diesen Geist bewahren und weiter daran arbeiten, unsere Heimat noch lebens- und liebenswerter zu machen. Ich freue mich darauf, mit Ihnen zusammen auch das Jahr 2025 als ein erfolgreiches Jahr für unsere Gemeinde Diemelsee zu gestalten. Glück auf für ein glückliches neues Jahr.
Das war die Podcast-Lokalradio-Show bei uns am Diemelsee. Präsentiert von der EWF und der Rode-Gruppe.